Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallihallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 189 vom 22. April 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und da hat sich Laura gerade von einer Sandbank befreit. Hallo Laura.
Hallo zusammen.
Wir haben im Vorfeld jetzt über Timmy, den Wal, gesprochen. Der sich heute, ist die Eilmeldung, auf wundersame Weise von dieser Sandbank befreit hat. Laura, wie geht's dir mit Timmy dem Wal? Hast du da einen Bezug zu, eher nicht gut verfolgt? Wie ist die Lage?
Ganz ehrlich, habe ich mich ein bisschen von Nachrichten abgeschottet in den letzten Wochen oder in der letzten Zeit. Das heißt, so viel habe ich nicht mitbekommen. Oder wenn ich was mitbekommen habe, dachte ich, war wieder frei, jetzt ist er doch wieder fest. Oder ist das jetzt wieder, hat er sich festgelegt, ist das jetzt von vor 2 Tagen, aber nein, es war ja tatsächlich immer so, dass er mal kurz frei war, dann wieder doch nicht.
Süß.
Ja, also.
Schwierig.
Ja, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich es jetzt nicht so viel verfolgt habe tatsächlich, aber.
Ihr merkt, ich bin.
Ich habe ja immer eine eigene Meinung zu solchen Sachen.
Ja, ihr merkt, mir geht's übrigens ähnlich. Deswegen merkt ihr, warum wir nicht jede Medienwelle reiten. Ist ja auch gar nicht unser Zuständigkeitsbereich, ne? Ein Säuger, der auf einer Sandbank strandet. Außer er verdichtet diese Sandbank ungehörig, dann würde das zum Thema der heutigen Folge passen. Es ist immer schwierig mit solchen Meldungen, ne? Und da gibt's eine Vielzahl von Meinungen. Und mir ist aber aufgefallen, in letzter Zeit ist das halt im Bodenkontext gar nicht der Fall, ne? Also die mediale Berichterstattung dreht sich um alles Mögliche, aber nicht um Böden, Laura. Das finde ich ein bisschen bedenklich.
Das ist richtig.
müssen wir was gegen machen. Also die heutige Folge wird auf jeden Fall Schlagzeilen machen, in der einen oder anderen Weise. Du bist es gewohnt von mir, weiß ich nicht, natürlich einbezogen zu werden, Laura. Und ich schätze ja deine kreative Art sozusagen, kreativ denkend an die Dinge ranzugehen. Da freue ich mich heute schon sehr drauf. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, was möglicherweise was mit Bodenverdichtung zu tun hat, möchte ich nochmal einen Hinweis machen zur Hörerumfrage 2026. Die große Hörerumfrage 2026 läuft schon eine Weile, ungefähr ein Vierteljahr, und ihr habt noch die Gelegenheit, bis zum Ende der Sommerpause 2026 an dieser Hörerinnenumfrage teilzunehmen. Ich war schon versucht, tatsächlich diese großartigen Impulse, die im Rahmen dieser Hörerinnenumfrage jetzt schon reingekommen sind, einfach auch schon umzusetzen teilweise. Aber wir wollen, glaube ich, bewusst noch warten, bis die Sommerpause vorbei ist. Und dann auch gesammelt mal darauf eingehen, das mal intern besprechen und dann eben auch schauen, welche Änderungen könnten so umgesetzt werden. Laura, wenn du was ändern könntest an diesem Podcast, was würdest du ändern?
Naja, ich habe ja schon ein paar Vorschläge hier mal gemacht, die wir immer noch nicht umgesetzt haben, tatsächlich. Folgengestaltung könnten wir tatsächlich ein bisschen catchiger machen, finde ich. Ein bisschen auflockernder, sag ich mal. Mhm. Also ich hatte ja mal das mit diesen, wie nennt man das jetzt?
Ja, so Einspieler.
Mit so einem Intro-Einspieler, also dass wir die wichtigsten Facts oder Erkenntnisse der Folge schon vorweg einmal bringen. Vielleicht irgendwie dort ja auch mal so ein bisschen mit Sounds nochmal arbeiten oder so, dass man mal ein bisschen, ja, dass man nicht 45 Minuten am Stück zuhört, sondern vielleicht so Unterbrechung mit kleiner Musik oder keine Ahnung, irgendwie noch, oder Tönen, Geräuschen. Wenn wir das noch einbringen könnten, das finde ich gut.
Das ist eine richtig gute Idee. Hast du schon eine?
Ja, wir wollten ja das hier mit den Dünen, also wo ich ja am Strand da war, die Dünen, Böden erklärt habe und sowas, da wollte ich ja so gerne Möwengeräusche reinfügen. Das haben wir leider auch noch nicht so geschafft.
Ey, hast du schon die letzte Folge mit Max gehört?
Nein.
Ja, absolute Empfehlung. Die ging wirklich steil, weil der Max hat über Bodenerosion im antiken Griechenland gesprochen, die Dotterweich-Chronik Teil 2.
Mhm.
Und der hat tatsächlich einen Menschen engagiert, der Altgriechisch sprechen konnte und zusätzlich noch einen Lautenspieler. Und der Lautenspieler hat eben mit der Laute so ein Geklimper eingespielt und der Altgriechische Mann hat was eingesprochen. Und das haben wir auch zusammengefügt mit Laura. Also mittlerweile geht das, ja, mittlerweile.
Ja, ja, also das habt ihr ja selbst aufgenommen. Bei uns hat es ja daran gehapert an Rechten und so, ja, dass man ja nicht alle Geräusche und alle Sounds aus dem Internet irgendwie jetzt weiterverwenden darf. Und dann habe ich aufgehört.
Ja, richtig,
mich da weiter mit zu beschäftigen.
Ja, richtig. Das ist immer ein heikler Punkt. Aber nehm ich auch mal so mit. Aber ihr seht, mit genügend Hirnschmalz sind Anregungen durchaus, sage ich mal, förderlich auch für unsere Folgengestaltung. Deswegen nutzt doch die Gelegenheit, an der Hörerinnenumfrage teilzunehmen. Laura, du bist ja auch Hörerin, vielleicht füllst du die auch noch schnell aus. Dann haben wir die Rückmeldung entsprechend gesammelt, ja. Laura, wollen wir ins Thema einsteigen? Hast du Lust auf Bodenverdichtung?
Ja, gerne.
Bodenverdichtung. Ich frage dich mal einstiegs. Wir haben hier im Podcast noch nie über Bodenverdichtung gesprochen. Es gibt eine entsprechende Lehrbuchfolge, ja. Aber im Soil Talk könnte ich mich zumindest nicht dran erinnern, dass wir mal substanziell über Bodenverdichtung gesprochen haben. Erosion schon das ein oder andere Mal. Degradierung in der einen oder anderen Weise, ja. Du hast mal über Bodenversiegelung gesprochen zum Beispiel, pipapo. Aber so richtig über Bodenverdichtung haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. Deswegen müssen wir vielleicht mal erstmal ein bisschen grundlegend einsteigen, ne? Bodenverdichtung, ja, was verbindet man damit so? Laura, was verbindest du zum Beispiel mit dem Schlagwort Bodenverdichtung? Frage ich dich einfach mal.
Ja gut, das Erste, was einem natürlich einfällt, da ist natürlich, und das ist jetzt nichts gegen die Landwirte, aber fällt einem natürlich das auf dem Feld ein, die Fahrbahnrinnen mit den schweren Traktoren, wenn man dort über die Felder oder die Äcker fährt und dort in den Fahrern quasi den Boden immer weiter verdichtet.
Ja.
Das fällt mir dazu ein. Mhm. Oder auch im Wald, also Forstfahrzeuge auch. Bodenverdichtung ist ja ein ganz Thema, also großes Thema. Da wird ja auch dran gearbeitet, dass die Fahrzeuge so leicht wie möglich sind oder so wenig wie möglich verdichten, dass sie halt andere Auflagepunkte haben und so. Ja, und das dann weitestgehend verbinde ich auch mit dem Wort Ehre. Irreversibel. Also, dass das nicht so leicht rückgängig machbar ist. Das heißt, wenn der Boden einmal verdichtet ist oder so, dass das auch sehr schwer ist, den wieder in seinen Ursprungszustand zurückzubekommen. Und das hat Auswirkungen auf Gas- und Wasserhaushalt auch eines Bodens.
Wow, das ist jetzt schon eine ganze Menge gesagt. Man denkt das ja immer nicht, wenn man so anfängt, mal drüber nachzudenken, was weiß ich alles schon über Bodenverdichtung, ist aber eine Menge zusammengekommen. Und Laura, ich kann dich erstmal beruhigen. Also genau diese Irreversibilität, Fragezeichen, das werden wir heute besprechen. Oh, okay. Ist das irreversibel, vollumfänglich, teilweise, wie sieht das eigentlich aus? Ne? Das ist genau das Thema der heutigen Folge. Und du hast jetzt schon eine Menge Richtiges gesagt. Ich greife das mal nochmal auf an der Stelle und will einfach nochmal ein bisschen sortieren, was eigentlich Bodenverdichtung ist und was das eigentlich bedeutet. Also, wir wissen ja, Böden sind keine homogenen Massen, sondern das sind ja mehr oder weniger Systeme, eigene Systeme, ne? Die haben einen Porenraum, die haben einen Wasserhaushalt, einen Lufthaushalt, ne? Bodenluft unterscheidet sich in ihrer Zusammensetzung auch ganz erheblich von der atmosphärischen Luft. Und so kann man eigentlich sagen, dieses Gefüge ist ja aufeinander eingespielt in verschiedenen Weisen und aber auch sehr empfindlich. Ne? Deswegen bewerten wir tatsächlich in der bodenkundlichen Baubegleitung beziehungsweise in der Erstellung von Bodenschutzkonzepten auch tatsächlich immer die Empfindlichkeiten von Böden. Das heißt auch wirklich so. Und das bezieht sich eben einmal auf die Erosion, die wir schon ganz oft besprochen haben, und aber eben auch auf die Verdichtung. Und wenn Böden empfindlich sind, dann muss es ja irgendwie damit zu tun haben, okay, die sind empfindlich gegen einen äußeren Einfluss, ne? Das wäre in dem Fall die Verdichtung. Aber was ändert sich eigentlich dadurch, wenn Böden diesen Gefahren tatsächlich ausgesetzt sind? Und da sprechen wir von einer schadhaften Veränderung der Bodenfunktionen tatsächlich. Und das ist auch so ein Rechtsbegriff, habe ich auch mal eine Folge zugemacht. Die Bodenfunktionen sind in der Bundesrepublik Deutschland im Bundesbodenschutzgesetz tatsächlich festgelegt und definieren bestimmte, ja, sowohl natürliche als eben auch anthropogen ausgerichtete Funktionen von Böden ganz einfach. Anthropogen ausgerichtet ist definitiv die Nutzungsfunktion. Also ist die Frage, ist es jetzt ein Acker, Grünland, Forst oder so? Ne? Also eignet sich der als Pflanzenstandort für bestimmte Kulturen? Anthropogen ausgerichtet ist tatsächlich auch ein Teil der Archivfunktion, nämlich die Archivfunktion als Archiv der Kulturgeschichte des Menschen, ja, also alles an archäologischen Funden zum Beispiel, die im Boden erhalten sind. Das ist natürlich auf den Menschen ausgerichtet. Es ist ja unser ureigenes Interesse, etwas mehr über unsere eigene Geschichte zu erfahren. Und da erfüllt der Boden eben auch wichtige Funktionen. Dann gibt es aber auch so die naturwissenschaftlichen Funktionen. Wir nennen das natürliche Bodenfunktionen, zum Beispiel im Wasserhaushalt. Ne? Filter-Puffer-Funktion, aber auch die Funktion als Lebensraum. Ne? Das sind diese großen Bodenfunktionen. Nur mal stichpunktartig an der Stelle. Und eine schadhafte Verdichtung bedeutet...
Muss ich kurz sagen, hatte ich ja eine Bodenkunde-Vorlesung, ne? So eine Einführung, eine Stunde, eine Einheit im Modul System Erde. Also das heißt wirklich nur am Rande. Und die waren ja trotzdem bodenkundlich sehr, begabt. Und in der Klausur hatte ich genau diese Frage, nennen Sie die Funktion von Böden, ne? So mit einem Beispiel irgendwie. Und das wussten sie alle. Also das, oder ja, eigentlich fast alle. Auch wenn sie einfachere Sachen dann nicht so ganz wussten, aber da waren sie wirklich, was für Funktionen Böden haben, das haben sie verstanden.
Das ist gut, das ist sehr gut.
Und das fand ich sehr erstaunlich.
Mhm. Schön.
Also es scheint das Allgemeinwissen von den Funktionen von Böden schon doch vorhanden zu sein.
Mhm. Ja, es ist ja nun auch, hat sich ja auch im Recht niedergeschlagen in der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen ist es schön, dass das tatsächlich Studis auch wissen. Na gut, es lernt sich vielleicht auch ganz, ganz einfach. Das kann man sich, wenn man es einmal begriffen hat, gut herleiten, oder? Was habt ihr sonst noch für Fragen gestellt?
Na gut, ja, das, was heißt, es lernt sich einfach? Ich finde, also es zeigt trotzdem, dass dafür das Interesse da ist, oder nicht?
Ja, klar.
Und so, also ich meine, die hätten ja auch einfach weghören können oder so.
Ja, richtig. Also
ich war da schon begeistert eigentlich.
Ja, das sehe ich auch so, das teile ich. Nee, es ist einfach so schön, dass wir diese Bodenfunktionen auch betrachten. Auch bei Bauprojekten, Planungsvorhaben und so werden die betrachtet. Und eine schadhafte Verdichtung liegt eben dann vor, wenn eine oder mehrere dieser Funktionen verändert werden. Also es wirkt tatsächlich einfach wirklich verändert. Ne? Der Boden hat einen natürlichen Zustand, wird schadhaft verdichtet und hat danach einen anderen natürlichen Zustand. Der kann ja weiterhin funktionieren, aber dieses System ist eben geändert, ne, durch die Schadverdichtung. Und da will ich mal drei Perspektiven aufmachen an der Stelle, wie durch eine Bodenverdichtung tatsächlich sich diese Bodenfunktionen verändern können. Wir hatten schon über den kleinen Maulwurf gesprochen, Laura. Was hatte ich da gesagt? Er wird zerquetscht durch die Auflast von schweren Baugeräten, ne?
Ja, also so, ja, das ist nicht ganz so feinfühlig geschildert, aber ja.
Das ist, ja, natürlich. Ich bin, du weißt, ich bin ein Freund.
Also manchmal. Mir gegenüber, ne?
So, ja.
Aber jetzt, ja. Doch, das hast du schon so gesagt, ja.
Ja, ja,
wir haben Maulwurf richtig. Und stellen Sie es vor, der ist da und der Boden wird verdichtet.
Ja.
Und der lebt da unten drunter.
Ja, genau.
Wird er zerquetscht und zerdrückt.
Richtig. Und wenn er nicht instant zerquetscht und zerdrückt wird, dann bricht es ihm so sein kleines Brustkörbchen und so. Dann erstickt er nämlich hinterher, weil durch die Bodenverdichtung auch die Bodenbelüftung nicht mehr sichergestellt ist und dann kann er nicht mehr atmen, dann erstickt er, ne? Ist ein drastisches Bild, aber es hilft vielleicht, um ja einfach auch mal die Auswirkungen von solchen physikalischen Kräften.
Da kommt jetzt mir aber erstmal die Frage, vielleicht ist das jetzt vorweggegriffen, vielleicht erzählst du es gleich noch. Aber da hätte ich mich jetzt gefragt, in was für Tiefen wirkt sich denn so eine Bodenverdichtung aus? Das klingt ja jetzt so, als wenn sie doch schon tiefer greift, weil so ein Maulwurf sitzt ja jetzt nicht in den ersten 5 Zentimetern.
Mitunter schon, ja. Tatsächlich.
Ach so, ja, weiß ich nicht.
Ja.
Hä, der ist doch schon alleine 5 Zentimeter groß.
Ja, aber der gräbt ja nicht ganz tief. Der bleibt immer schön an der Oberfläche. Auf deine Frage zurückzukommen, die Tiefe der Bodenverdichtung hängt sehr stark ab, einmal natürlich von der Auflast, also wie viel Masse wird da tatsächlich drüber bewegt. Habe ich lustigerweise ein tolles YouTube-Video in die Shownotes gepackt, wo ihr einen Versuch sehen könnt mit einem Traktor. Ist ja so der typische Fall, ne? Also Traktor auf dem Acker und dann fährt er da drüber und dann haben die so ein paar Schläuche in den Boden eingegraben in verschiedenen Tiefen, also nahe der Oberfläche und entsprechend weiter entfernt. Und da sieht man eben, dass ein Traktor, wenn er mit voll aufgepumpten Reifen betrieben wird, auch in eine Tiefe, ich weiß nicht, 50, 60 Zentimeter tatsächlich eine physikalische Kraft überträgt. Ne? Das sieht man dann, dass aus den Schläuchen in der entsprechenden Tiefe eben das Wasser rausgedrückt wird. Und dann sieht man, dass dort eben tatsächlich eine Krafteinwirkung ist.
Das so ausstrahlt.
Ja. Also das ist so die Tiefe, bis in die das gehen kann im landwirtschaftlichen Kontext. Im Kontext, in dem ich arbeite, also wirklich mit Schwerlasttransporten, kann das durchaus noch tiefer gehen. Ja? Das ist nicht auszuschließen.
Man muss jetzt auch mal noch dazu sagen, es gibt ja diese Abbildung dazu, Bodenverdichtung. Ist doch, glaube ich, dann auch so, dass man es jetzt noch einmal bildlich erklären kann, wenn jetzt so ein Reifen oder so ein Traktor über den Acker fährt, über den Boden oder ein Schwerlastfahrzeug. Ist ja egal was. Dann strahlt das ja aus und hat ja so eine, was ist das, wie so eine Hyperbelform. Also es ist nicht ganz kreisrund, aber es geht ja schon auch zu den Seiten hinweg ein bisschen und dann aber in die Tiefe runter.
Ja, genau. Und deswegen, wo wir gerade bei der Physik sind, deswegen gibt es ja auch Maßnahmen, um quasi dieser physikalischen Kraft entgegenzuwirken. Zurückdenken an Physikunterricht, Kraft ist, wie war das? Der Druck ist Kraft pro Fläche, so rum. Ja, also wenn ich den Druck reduzieren möchte, dann muss ich die Auflagefläche des Gewichtes in dem Fall, was ich auf den Boden bringe, erhöhen. Und das macht man zum Beispiel in der Landwirtschaft dadurch, dass man den Reifendruck reduziert von Traktorreifen. Da gibt es mittlerweile auch so automatisierte Ventile, die das bewerkstelligen können. Da kann der Traktorfahrer im Führerhaus sozusagen auf den Knopf drücken und dann wird der Reifendruck automatisch reduziert. Und das erhöht diese Auflagefläche, reduziert entsprechend den Druck. Und im Baukontext macht man das dadurch, dass man eben zum Beispiel ja, Platten verlegt. Also typischerweise sind das Stahlplatten. Oder eben einen schweren Wegebau macht, wirklich mit Schotterung. Das heißt, Schottersteine, die sind optimal frisch abgeschlagen und haben eine ganz scharfe Bruchkante. Und die werden ja dorthin gekippt, dann ein bisschen verdichtet. Und die verzahnen sich auch so ineinander, dass eben dieser Auflagedruck von einem schweren Gerät, also von diesen einzelnen Reifen, möglichst breit auf dieser kompletten Fläche der Schotterung verteilt wird. Und dadurch wird eben der Auflagedruck auch reduziert, ja. Das ist die Physik dahinter. Genau. Ich hatte jetzt schon die Lebensraumperspektive aufgemacht. Also Maulwurf wird zerquetscht. Das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit. Aber wenn wir uns vorstellen, dass der Lufthaushalt gekoppelt ist an die Porosität, durch physikalische Krafteinwirkung werden diese Poren ja zusammengedrückt, zerstört. Ne? Das werden wir im Paper nachher auch noch sehen. Dann heißt das für alle Organismen, die atmend im Boden existieren, einfach nichts Gutes. Ne? Also das betrifft ja auch Pflanzenwurzeln. Die brauchen ja auch einen gewissen Lufthaushalt.
Ich muss kurz mich hat es nicht locker gelassen. Es ist ja nicht Hyperbel, sondern es ist ja ellipsenförmig.
Ellipsenförmig, ja.
Oder?
Ja.
So,
ja.
Ich habe es gerade, es hat mich die ganze Zeit jetzt gefuchst nochmal. Weiß nicht, kann es ja sonst auch löschen oder keine Ahnung, aber es ist nicht Hyperbelform. Das gibt's ja gar nicht so. Also es wäre ja anders, aber so Ellipse meinte ich.
Es gibt auch eine Hyperbelform, aber
weiß nicht, also es ist ja nicht ein Kreis unten rund, sondern es ist ja schon so ovaler.
Ja, okay. Naja, wie. Daran soll es nicht scheitern, Laura, daran soll es nicht scheitern. Ne?
Das macht mich jetzt schon fuchsig.
Muss es überhaupt nicht. Ich mach mal noch schnell eine zweite Perspektive auf. Das ist tatsächlich die Perspektive von Stoffkreisläufen. Das hast du auch schon angedeutet. Ne? Also auch wieder, Poren werden zusammengedrückt. Der Bodenlufthaushalt, der verändert sich und dadurch ändern sich auch die Redoxbedingungen, habe ich auch schon eine Folge gemacht, zum Redoxzustand von Böden, Folge 38. Und das kann mitunter dazu führen, dass eben entgegenlaufende Prozesse in Böden ablaufen. Ne? Also anstatt Nitrifikation zum Beispiel die Denitrifikation und dass der Boden dann zum Beispiel Lachgas ausgast. Ne? So, das nur mal ein Beispiel. Ich spare mir jetzt weitere Perspektiven, aber das sind mal zwei Perspektiven auf Bodenschadverdichtung, die tatsächlich diese wichtigen Bodenfunktionen verändern. Einfach nur. Und jetzt könnte ich dich fragen, Laura, es gibt die DIN 19639. Welche Böden sind denn gemäß DIN 19639 grundsätzlich verdichtungsempfindlich? Weißt du natürlich nicht. Woher sollst du das auch wissen? Aber es gibt halt so Bewertungsgrundsätze, ne? Wie man diese Empfindlichkeit bewerten kann. Und grundlegend schreibt die DIN, ich finde das sehr schön, dass das da drin steht, dass eigentlich jeder Boden mehr oder weniger verdichtungsempfindlich ist. Also wie will man das sonst bewerten? Ne? Also wenn du Last, mechanische Kraft auf einen Boden einwirkst, dann drückst du den halt zusammen, mehr oder weniger stark. Ja, und das ist bei einem Sandboden sicherlich ähnlich wie bei einem lehmigen Boden. Aber die DIN konkretisiert das noch. Also zum Beispiel reiner Sand zählt zu den Böden, die weniger verdichtungsempfindlich sind. Auch Böden mit einem sehr, sehr hohen Grobbodenanteil. Also alles größer 2 Millimeter. Na, also, was weiß ich, irgendwelche flachen Böden, die sich auf einem, was weiß ich, karbonatischen Ausgangsmaterial gebildet haben, was da noch so rumverwittert, ne? Das ist grundsätzlich nicht sehr verdichtungsempfindlich, aber alles andere mehr oder weniger schon. Und dann sagt die DIN eben, also vor allem Böden mit einem hohen Humusgehalt, mit einem hohen Tongehalt, das kann man sich auch vorstellen, weil die grundsätzlich auch plastisch gut verformbar sind, ne, und dann gerne mal wegflutschen. Und grundsätzlich auch alle Böden, die Grund- oder Stauwasser beeinflusst sind. Das sind die Böden, die sehr empfindlich sind gegenüber.
Ja, also ich hätte jetzt auch schon gesagt, die Korngrößenzusammensetzung spielt eine immense Rolle. Je feiner, desto verdichtungsanfälliger und halt vor allem auch der Wassereinfluss.
So ist es auch. Genau. Ja, das zum Theorieblock, Laura. Haben wir das gut erklärt oder würdest du noch was hinzufügen? Soll ich noch was ergänzen?
Ja, ich denke schon, dass wir das verständlich erklärt haben.
Okay.
Oder du.
Ach, danke. Ja. Danke, Laura. Ja, ganz rot schon. Ja, dann schreiten wir voran und schauen jetzt mal in die Wissenschaft, würde ich sagen. Was kann man denn da eigentlich untersuchen? Und wie haben sie denn das hier gemacht? Und was ist denn rausgekommen? Und eine, ja, ich möchte sagen, Koryphäe oder zumindest jemand, der sich sehr gut auskennt mit dem Thema Bodenverdichtung, ist Thomas Keller vom Agroscope in der Schweiz. Liebe Grüße an der Stelle. Und der arbeitet schon seit einigen Jahren am Thema Bodenschadverdichtung. Und da habe ich 2 Studien mal mitgebracht. Eine besprechen wir ein bisschen ausführlicher, die andere nur sozusagen als Ausblick, als wonnigen Ausblick am Ende. Und in beiden Studien beschäftigt er sich in der einen oder anderen Weise mit seinen Kolleginnen und Kollegen mit der Bodenverdichtung. Das Paper, was ich vorstelle, ist veröffentlicht am 24. Mai 2021 und trägt den Titel Soil Structure Recovery Following Compaction Short-Term Evolution of Soil Physical Properties in a Loamy Soil. Sehr eingängig, der Titel. Und das haben die eben am Agroscope gemacht, ne? Die haben entsprechende Versuchsflächen, wo sie natürlich die Böden sehr gut kennen und der.
Kannst du nochmal, was ist Agroscope?
Agroscope. Das ist eine Forschungseinrichtung, die eng verbandelt ist mit der ETH Zürich. Die, glaube ich, so eher die landwirtschaftliche Praxis in den Fokus nimmt. Also unsere ehemalige Soilcast-Kollegin Alina zum Beispiel, die ist ja auch beim Agroscope. Und er forscht dort Böden im Kontext von Nassreisanbau. Das machen die zum Beispiel auch. Bodenverdichtung.
Genau, also nur das war jetzt halt, ne, für die Nicht-Bodenkunde einmal.
Ja, richtig, genau. Ja, das Paper hat ein, ja, wie soll man sagen, einen Versuchsaufbau, der, ich finde das wirklich immer schön, einfach und genial ist. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Weil diese Verdichtung, die sie herbeigeführt haben, das kann man jetzt über verschiedene Zeiträume machen. Das kann man Verdichtungsszenarien hintereinander schalten und so. Aber das finde ich schön, was sie gemacht haben. Sie haben ein einmaliges Verdichtungsereignis erzeugt, im Jahr 2014 schon. Und das ist eigentlich die Realität, ne? Also du hast einen Boden, der vor sich hin, vegetiert, vor sich hin sich entwickelt, ne? Und dann kommt irgendwann Schwerlastverkehr, da werden keine Lastverteilplatten draufgelegt und die hacken einfach über den Acker, weil sie da irgendwelche Last abladen müssen. Und das haben sie simuliert. Also sie haben tatsächlich ein schweres Fahrzeug mit Radlasten vorne von 8,9 Tonnen und hinten 7,2 Tonnen. Das, ich weiß jetzt nicht, ob das für einen landwirtschaftlichen Kontext üblich ist. Ich glaube, ein Traktor hat weniger. Aber vielleicht irgendwie, was weiß ich, ein großer Gülleanhänger oder so. Ist das ja vielleicht. Also,
da steht, die Reifen waren ja 1 Meter breit, ne?
Ja, also insgesamt.
1,05.
Ja, also insgesamt bestimmt. Hm. Ja. Genau, und diese, also die Gesamtbreite auf jeder Seite dann 1/2 Meter.
Ja.
Ja, ja, genau. Und sie haben Luftdruck auch angegeben von den Reifen und haben eben diese Überfahrt tatsächlich einfach mal simuliert. Ne? Also es ist ein singuläres Ereignis gewesen, dass sie hier entsprechend simuliert haben. Und wie der Titel schon sagte, ist es eben ein lehmiger, aber sehr tiefgründiger Boden, den sie ausgewählt haben auf ihrer Versuchsfläche. Und was sie jetzt gemacht haben, schon vor dem Versuchsbeginn, sie haben quasi 2 verschiedene Flächentypen, ne, also Treatments herausgebildet. Das eine ist eine Fläche, die sie mit Herbiziden behandelt haben, also wirklich Unkraut und grundsätzlich auch pflanzenfrei gehalten haben. Das ist die Bare Soil Fläche. Es ist also wirklich der blanke Boden. Man könnte sagen so die Kontrolle, ne? Gegenüber steht dem Ganzen tatsächlich eine begrünte Fläche mit einer Gras-Leguminosen-Mischung. Frage an dich, Laura, warum hat man das möglicherweise gemacht? Warum begrünter Boden versus nicht begrünter Boden? Hast du eine Idee?
Ja, du hast ja jetzt schon auch gesagt, Organikanteil spielt ja auch eine Rolle und ich denke mal auch Wurzeln einfach, Wurzelraum, Poren. Also es verändert ja das ganze Gefüge an sich. Von daher denke ich schon, dass das einen Einfluss hat.
Ja,
genau. Ich stelle es mir jetzt vor, wie so eine Art Pufferschicht vielleicht, wenn da Vegetation drauf ist noch, aber keine Ahnung.
Mhm.
Das wirst du mir ja gleich sagen.
Ja, genau. Das sind genau die Hypothesen, ne? Also Vegetation einmal, wenn sie drauf ist, eine Art Pufferschicht, Organikgehalt sicherlich auch. Und vor allem aber die Durchwurzelung. Weil was sie untersuchen wollten, ist eben nach diesem singulären Verdichtungsereignis, wie erholt sich der Boden denn dann hinterher? Ne? Also was sind die Erholungseffekte? Und da war einfach die Hypothese, dass man sagt, okay, ein begrünter Boden, der also auch eine gewisse Durchwurzelung hat, der erholt sich möglicherweise besser von diesem Verdichtungsereignis als ein blanker Boden, weil eben Durchwurzelung. Ja? Eine Durchwurzelung, die ja sich auch entwickelt, ne? Also die Wurzeln schieben sich in neue Bereiche vor, hinterlassen dann auch Porenräume tatsächlich. Und lockern dadurch den Boden auf. Ja, das ist die Hypothese. Und Leguminosen sind ja auch noch so eine Sache, die in der Lage sind, Stickstoff zu binden in ihrem Wurzelraum über eine Symbiose mit Knöllchenbakterien. Wer das noch nicht weiß, hat es jetzt erfahren. Das heißt, da könnte man auch davon ausgehen, na, vielleicht locken die auch noch irgendwelche grabenden Tierchen an, die da Bock drauf haben auf den geilen Stickstoff und den wegschnurpsen wollen. Und diese Tierchen tragen ja möglicherweise auch noch dazu bei, dass der Boden sich besser erholt. Ne? Das sind die entsprechenden Hypothesen gewesen. So. Und sie haben im Nachgang des Versuchs eben verschiedene Messzeitpunkte gehabt. Also einmal natürlich unmittelbar nach der Schadverdichtung, 6, 12 und 24 Monate danach. Also dieser Versuch lief tatsächlich über 2 Jahre. Und ich glaube, eine besondere Herausforderung war natürlich die Beprobung, aber sie haben tatsächlich diesen Bare Soil, also diesen blanken Boden, die ganze Zeit vegetationsfrei gehalten. Ich glaube, mit Glyphosat stand, glaube ich, drin. Ja, also musst du dann da permanent Glyphosat sprühen. Ja, das ist erstmal das Setting. Laura, habe ich das gut erklärt?
Ja, hast du gut erklärt.
Schön, das freut mich. Und dann würde ich vielleicht mal drüber gehen, was sie dann eigentlich zu diesen verschiedenen Messzeitpunkten alles für Parameter aufgenommen haben. Zum Beispiel die Oberflächeninfiltration. Ja, ist ja wichtig für, das weißt du ja eigentlich als Geowissenschaftlerin mit Grundwasserhintergrund noch besser als ich. Ne? Ist natürlich wichtig für einen Wasserhaushalt, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also die Frage nach einem Niederschlag, wie gut kommt das Boden eigentlich, das Niederschlagswasser eigentlich in den Boden rein? Den Eindringwiderstand, also auch so ein physikalischer Parameter. Sie haben die Lagerungsdichte und den Porenanteil gemessen. mit ungestörten Zylinderproben. Sie haben ein Röntgen-CT-Gerät, damit habe ich ja auch mal gearbeitet. Ne? Damit haben sie eben tatsächlich viel auch gemacht. Das ist eine ziemlich spannende Methodik. Sie haben die Luftdurchlässigkeit, den Gasaustausch, die Wasserleitung. Sie haben sowieso Röntgen-CT gemacht, da kann man dann eine KI drüberlegen und kann eben auch 3D-mäßig so verschiedene Porenräume charakterisieren. Was sie auch gemacht haben, ist tatsächlich die Regenwurmbesiedlung sich mal anzuschauen. Ja, also zu den unterschiedlichen Messzeitpunkten, wann kommen denn da die Regenwürmchen und welche Arten sind das auch? Also sie haben tatsächlich auch die Arten angesprochen. Da gehe ich aber nicht mehr drauf ein, weil ich mich da überhaupt nicht gut mit auskenne. Da gibt es schon Unterschiede, aber da bin ich einfach nicht Experte genug, um das sagen zu können. Ja. Jetzt bist du gespannt, was rausgekommen, Laura. Ne? Was haben sie denn gemessen? Hättest du eine Hypothese erstmal, was würdest du denn sagen? Hat sich der Boden 2 Jahre nach dem Schadverdichtungsereignis wieder erholt, teilweise vollständig? Bepflanzung besser oder schlechter als der reine Boden? Wie würdest du es sehen?
Also ich denke schon, dass er nach 2 Jahren sich... Ich würde jetzt vielleicht nicht von erholen sprechen, aber verbessert hat sein Zustand oder der Zustand. Und ich würde vermuten, mit der Vegetation besser als ohne.
Mhm. Ja, gute Vermutung. Wir gehen's mal allgemein an. Was mich geflasht hat tatsächlich, ist erstmal das grundlegende Ergebnis, dass nach 2 Jahren, 24 Monate, 720 Tage nach dem Schadverdichtungsereignis waren alle gemessenen Eigenschaften noch nicht wieder auf dem Vorverdichtungsniveau.
Also deshalb, man kann ja nicht von erholen sprechen. Also ja. Der Zustand hat sich gebessert, aber richtig.
Ja, richtig. Hm. Er hat sich gebessert, aber definitiv hat sich der Boden noch nicht vollständig erholt davon. So besonders träge haben sich eben entwickelt die Lagerungsdichte. Also wirklich die Frage, wie viel Feststoffmasse eines Bodens kommt denn eigentlich auf das Volumen? Dieser Eindringwiderstand, das war auch eine Größe, die sehr gelitten hat, also die sich nur sehr langsam im Vergleich zu den anderen Größen erholt hat. Und am schlechtesten erholt tatsächlich hat sich die Gesamtporosität. Das können wir vielleicht an der Stelle mal ein bisschen erklären, was die Gesamtporosität. Das ist einfach, das ist eigentlich, glaube ich, kann man sich das gut vorstellen, das ist einfach nur der Anteil des Porenraums am Gesamtvolumen des Bodens. Ja. Also man hat im Boden natürlich ganz viel Feststoff, man hat aber auch ein bisschen Flüssigphase und so. Und die Frage, welcher Porenraum steht denn eigentlich im Boden zur Verfügung? Das ist die Gesamtporosität. Das ist ein Wert zwischen 0 und 1. Typischerweise wird der nie 1, weil dann hat man entsprechend nur Pore, also gar keinen Boden mehr. Lustige Überlegung. Aber diese Gesamtporosität ist eben ein wichtiger Indikator eben auch für den, zum Beispiel für den Anteil von Grobporen. Ne? Grobporen liegen dann vor bei besonders voluminösen Wurzeln zum Beispiel, die absterben. Und dann Grobporen hinterlassen, aber zum Beispiel auch Grabungsgänge von Regenwürmern, von dem kleinen Maulwurf, ja, das ist ein Extremfall, und anderen grabenden Tieren, das sind schon Grobporen. Ne?
Also, man kann sich das jetzt ja auch ganz vereinfacht so auch darstellen, wenn wir jetzt von Poren oder Porenraum reden, wenn wir uns nur den Boden jetzt ohne die Grobporen, also ohne die durch Lebewesen gestalteten oder Wurzeln noch Gänge oder Poren, dann haben wir ja Körner. Wir nehmen jetzt mal idealistisch an, dass die eine runde Form haben. Und wenn man jetzt viele runde Murmeln oder Kreisen hat, die liegen ja nicht eng aneinander, sondern da sind ja Zwischenräume zwischen. Weil, wenn wir uns einen runden Partikel vorstellen und diese Zwischenräume, das ist der Porenraum. Der kann ja entweder mit Wasser oder mit Luft befüllt sein dann. Und nun haben natürlich aber nicht, sind alle Bodenpartikel, festen Bodenpartikel ja nicht kreisrund, sondern haben eine unterschiedliche Form. Deshalb sind auch manche Räume größer oder kleiner.
Ja. Gut,
da gibt's. Und wenn wir das jetzt verdichten, dann wird das ja zusammengepresst quasi.
Ja, und ist dann...
Oder sozusagen, man könnte es auch verbildlich darstellen, wenn man jetzt so eine kreisrunde Form hat von einem festen Partikel, der wird dann vielleicht verändert und zerquetscht und immer ja schmaler gemacht, schmaler gedrückt, sodass dann doch mehr Grenzflächen zwischen Korn und Korn oder festen Partikeln entstehen und der Porenraum so weniger wird.
Ja, genau. mit den genannten, Konsequenzen. Ne? Also ein kleinerer Porenraum hat möglicherweise auch was mit dem Lufthaushalt von Böden zu tun. Muss aber nicht, ne? Also es gibt verschiedene Kenngrößen, ohne da jetzt so unnötig tief einzusteigen. Das ist zum Beispiel auch eine Frage, wie gut sind die Poren miteinander vernetzt? Das nennt man Porenkonnektivität. Also wirklich, es kann ja zum Beispiel sein, dass ich ganz viele grobe Poren habe, aber die sind nicht gut miteinander verbunden. Dann bringen mir diese Pörchen eigentlich auch nichts, ne? Und das kann man alles mit Röntgen-CT richtig gut bemessen, also so 3D-Cluster erstellen und dann eben auch gucken, wie hängen die zusammen. Und da gibt es verschiedene Kenngrößen. Haben sie alles gemacht, ne? Und es ist eben eine Erkenntnis, es gibt bestimmte Eigenschaften wie Lagerungsdichte und Penetrationswiderstand, die haben sich nur sehr träge erholt. Der Gesamtporenanteil hat sich aber fast gar nicht erholt. Ja, also der ist tatsächlich fast auf Verdichtungsniveau geblieben. Und das ist alarmierend, weil, ich will dem noch gegenüberstellen, die funktionalen Parameter, wie zum Beispiel die Luftdurchlässigkeit, der Gasaustausch und auch die Wasserleitung, die haben gewisse Erholungstendenzen gezeigt, ne, nach Verdichtungsniveau. Ich erspare mir jetzt mal irgendwelche Zahlen, ne, das sind einfach die reinen Ergebnisse. Und das heißt, und das finde ich spannend, da werde ich auch noch viel drüber nachdenken müssen, der Boden nach einem Schadverdichtungsereignis erholt sich funktional. Der stellt, also dieses System stellt innerhalb von 2 Jahren so einigermaßen seine wesentlichen Funktionen wieder her. Allerdings strukturell erholt er sich nicht so gut. Und das können wir an der Stelle vielleicht mal kurz diskutieren. Was hat das eigentlich für Konsequenzen, dass sich der Boden funktional wieder erholt? Also der hat näherungsweise fast so ein bisschen 80-90% seiner Funktionen wieder erlangt, aber strukturell eben nicht. Hast du da einen Gedanken dazu? Sonst sage ich dir mal hin.
Erstmal verstehe ich gerade nicht. Also wie kann das sein?
Ja, er gleicht eben bestimmte strukturelle Defizite durch was anderes aus. Ja? Zum Beispiel haben wir jetzt den Unterschied oder diese separaten Messgrößen Gesamtporosität und Porenkonnektivität genannt. Es kann also zum Beispiel sein, dass die Gesamtporosität nach wie vor niedrig ist, dass sich aber eine bessere Konnektivität hergestellt hat.
Okay.
Ne? Und das führt dann dazu, dass der Boden gerade noch so seine Belüftung, die Infiltration und so wieder gewährleistet. Ne? Aber es ist ein anderes System, als es eben vor dem Verdichtungsereignis war. Ja? Das ist nur mal beispielhaft.
Naja, an sich würde ich das jetzt erstmal ja mit gut bewerten, weil er behält ja seine Funktion oder die Funktion kommen ja wieder. Und das ist ja das Entscheidende, hätte ich gesagt erstmal. Realistisch betrachtet, wie oft verdichtet man einen Boden oder eine Stelle nur einmal und dann nicht wieder?
Ja.
Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du es strukturell veränderst, dann hast du damit aber eher ja noch das Potenzial, dass du bei mehrfacher Wiederholung irgendwie noch viel mehr kaputt machst.
Und genau das ist auch mein Gedanke, Laura. Da sind wir wieder voll auf einer Wellenlänge. Wenn der Boden sich funktional erholt, seine Funktionen also wieder herstellt, ist das erstmal gut und finde ich auch ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt, dass er das ist jetzt über alle Treatments hinweg, da gibt es auch noch Unterschiede, sprechen wir gleich drüber, aber dass er das grundsätzlich gewährleisten kann. Aber er ist dann anfälliger gegen erneute Ereignisse, genau wie du gerade gesagt hast. Ne? Also dann muss es möglicherweise auch nicht mehrere Tonnen Auflast sein, sondern dann können es vielleicht auch kleinere Krafteinwirkungen sein, die dieses, es ist dann ein instabileres Gefüge, schneller wieder zerstören. Ne? Also diese Fläche hat nicht mehr diese funktionelle Stabilität tatsächlich, wie sie vorher war. Das wäre mal meine Arbeitshypothese. Weil die Bodenstruktur ganz klar mit den Funktionen zusammenhängt. Ja. Und es zeigen sich jetzt schon Unterschiede zwischen den begrünten.
Kurz nochmal, war das jetzt das Letzte, das was das Paper auch rausgefunden hat?
Nee, das ist.
Oder sagt, oder ist das unsere Hypothesen? Das wissen wir jetzt gerade.
Das ist genau, das ist unsere Interpretation an der Stelle, ja.
Ah, okay.
Mir erscheint es einfach sinnvoll, ne? Du hast die Struktur nicht hergestellt, die Funktionen einigermaßen. Das heißt, dieser Boden ist einfach sensibler für erneute Strukturveränderungen. Und dann ja möglicherweise, es ist jetzt ein singuläres Ereignis, aber dann ja möglicherweise mit drastischeren Konsequenzen, die nicht mehr so leicht reversibel sind. Ja, da sind wir auch an den Grenzen dieser Studie angelangt. Das haben sie eben nicht gemacht. Sie haben nicht wiederkehrende Schadverdichtungsereignisse festgehalten, sondern sie haben wirklich ein singuläres Ereignis festgehalten. Genau. Und man muss schon sagen, dass diese Begrünung positive Effekte hatte. Na, das ist der letzte Punkt. Also diese unterschiedlichen Treatments, einmal begrünt, einmal nicht, die haben sich natürlich auch ausgewirkt. Besonders möchte ich hier ja die Bodenoberfläche herausheben, also die Wasserinfiltration. Und das kann uns nicht überraschen. Ja? Also wenn da kleine Grashelmchen sind, entsprechende Begrünungen und so, die in den Boden reinragen, dann ist klar, dass die eben so kleine präferentielle Fließwege erzeugen. Ja? Und das ist ja auch im Interesse der einzelnen Pflanze, ne? Dass die eben Niederschlagswasser so effizient wie möglich ihren Wurzelraum bringt. Ne? Das heißt, Wasserinfiltration war definitiv erhöht. Und auch, so wie ich es eingangs vermutet hatte, die Regenwurmbiomasse. Also das hat wirklich diese Begrünung mit Leguminosen und Grasmischung eindeutig gezeigt, dass die Regenwürmer darauf richtig abgefahren sind. Die Wurmbiomasse war deutlich höher. Und ja, diese biologische Differenz, die macht's vielleicht am Ende, Laura. Weil der Versuch ist ja nur 2 Jahre gelaufen. Ne? Jetzt kann man sich überlegen, was passiert, wenn du das System noch länger beobachtest. Kommen die Würmchen, dann besiedeln die das wieder, lockern den Boden weiter auf, Makroporen. Ja? Dann stellt sich ja vielleicht diese Gesamtporosität wieder so her, wie sie ursprünglich mal war, oder?
Ich gucke mir ja gerade das Paper an und finde es halt sehr, ich habe es vorher ja noch nicht gesehen, finde es halt sehr markant. Das eine, die Figure 1, sieht man quasi Fotos vom Setup, wie das aussieht. Und da sieht man halt wirklich diese Traktorreifenspuren, diese Rillen, wie nennt man das, Fischgrätenartig so angeordnet sind, ne? Mhm. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass nach Abbildung B ist ja nach 7 Monaten, 7 Monate nachdem das drüber gefahren ist, sieht man ja immer noch am Boden und an dem Gras, was da drauf wächst, immer noch diese Spuren.
Ja, krass, ne?
Das fand ich schon jetzt auch krass. Weil das heißt ja dann auch, also selbst im Boden oder da drunter, wenn es halt, wie wir schon haben, strukturell von oben erscheint, das noch nicht so erholt und wieder aufgelockert, aber im Boden an sich geht es quasi ab.
Ja, und das ist auch gut so, ne? Drohte Ungemach. Nee, du hast vollkommen recht, man sieht das noch. Und man muss jetzt natürlich auch sagen, das ist ja eine Fläche, die speziell dafür hergerichtet ist. Ne? Also möglicherweise, wenn da jetzt noch ein paar Rehlein und ein paar Wildschweinchen drüber gelaufen wären, dann sehe die ja auch ein bisschen anders aus. Aber trotzdem, ne, eindrucksvoll, dass eben diese Auflast sich auch noch über Monate hinweg dort zeigt. Das Paper hält viel bereit. Also wenn ihr da reinguckt, das Paper kriegt von mir definitiv 0,4 Markus Dotterweich, weil sie viel illustriert haben. Laura hat das gerade gesagt, also die Reifenspuren. Es sind schöne Plots eingefügt, das kann man sich auch mal anschauen. Aber ich glaube, die wesentlichen Ergebnisse haben wir hier zusammengefasst. Ergo, Laura, ich mache an der Stelle mal einen Strich drunter und sage, es ist eben wichtig zu unterscheiden zwischen dieser funktionellen Erholung, also der Erholung der Bodenfunktion und ich nenne es jetzt mal einer echten Entdichtung des Bodens. Ja. Das sind eben 2 getrennte Paar Schuhe. Und das habe ich definitiv gelernt im Zuge der Vorbereitung, dass ein Boden sich funktionell tatsächlich einigermaßen wiederherstellen kann, dass seine Struktur aber möglicherweise noch nicht wiederhergestellt ist. Ne? Und dann ist er möglicherweise nicht so resilient gegen alles, was dann noch kommen kann. Ne? Es kann ja zum Beispiel auch mal ein dicker Keiler drüber laufen, der hat ja auch ein gewisses Gewicht. Ne? Ich spinne jetzt ein bisschen rum, aber das ist eine Kernaussage. Wenn jetzt die Gesamtporosität zurückkommt, dann tut sie das möglicherweise auch durch die Besiedlung mit Bodenorganismen. Das ist auch noch ein wichtiger Unterschied. Also es gibt einen Unterschied ganz einfach, ob diese Fläche begrünt ist oder nicht. Und eine andere Sache ist, glaube ich, dass man ja diese Entdichtung, also wirklich die Wiederherstellung auch der strukturellen Integrität des Bodens ein bisschen anders betrachten muss, als man das möglicherweise noch vor einigen Jahren getan hat. Da hat man so gedacht, ja, der Boden erholt sich mehr oder weniger gleichmäßig in allen Bereichen. aber die Autoren schlagen jetzt hier vor, dass dieses Paradigma ein bisschen aufzulösen. Ne? Wenn der Boden sich erholt, strukturell und auch funktional, dann gibt es da so verschiedene Fronten, ne, die durch den Boden laufen. Also es gibt immer Stellen, an denen erholt er sich vermutlich ein bisschen eher und Stellen, an denen erholt er sich etwas später. Und eine dieser Fronten ist eben von der Oberfläche nach unten. Ja, also alles oberflächennah, durch Durchwurzelung, auch durch grabende Insekten und so. Das wird sich vermutlich funktional und strukturell etwas eher erholen. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Zusammenhang, den ich ganz spannend finde. Es können ja auch Hotspots sein innerhalb des Bodens. Ja? Also zum Beispiel so ein Regenwürmchen, was man dort oder eine kleine, wir sind ja im Familienbild hier, so eine kleine Regenwurmfamilie, die sitzt in ihrem Häuschen, dann kommt eine Schadverdichtung, dann sagen die, was ist denn hier los? Unser Wohnzimmer ist auf einmal so klein. Und dann graben die sich von dort aus nach außen. Ne? Also ist jetzt hergeschwätzt, aber ich glaube, man weiß, worauf es hinausläuft. Ne? Also diese Wiederherstellung, die verläuft einfach an verschiedenen Fronten. Und deswegen auch nochmal ein starkes Plädoyer dafür, den Boden als System zu betrachten, systemisch zu untersuchen. Und nicht davon auszugehen, dass sich alles gleichmäßig erholt. Und dann aber auch, das muss man dazu sagen, der Unterboden. Ja, also alles, was an Unterboden Schadverdichtung ist, ist grundsätzlich immer schlecht, erholt sich nicht so schnell. Und da kriegen wir dann ein Problem im landwirtschaftlichen Kontext, zum Beispiel mit Staunässe, ja, die vorher nicht da war. Hast den Boden schadverdichtet, es kommen Starkniederschläge, ja, und dann hast du auf einmal die Staunässe da. Ackerbaulich sicherlich keine gute Sache. Ja, Laura, das wäre erstmal meine Zusammenfassung dieser Studie. Jetzt können wir uns gerne noch ein paar Gedanken dazu um die Ohren schauen und dann wäre es das für diese Folge. Deine Gedanken?
Ja, ich finde es tatsächlich ganz schön spannend zu hören, dass sich die Bodenfunktionen wieder erholen. Das hätte ich tatsächlich nicht so gedacht, aber tatsächlich ist es halt, ja, wie du schon gesagt hast, abhängig davon, dass, ja, wie die Mehrfachverdichtung sich auswirkt. Aber ich finde, es hört sich, auch wenn es nicht super realistisch gerade ist, trotzdem überwiegend positiv an, weil vielleicht kann man ja, oder damit kann man ja gut arbeiten, dass man das vielleicht ein bisschen vermeidet oder bei späterer Verdichtung, erneuter Befahrung oder so, die Bodenstruktur oder die bereits veränderte Bodenstruktur mit berücksichtigt und ja, Reifendrücke und so weiter und so fort irgendwie anpasst.
Auf jeden Fall. Da muss man höllisch aufpassen. Und man muss sich vor allem gewahr werden, dass sich das schon nicht alles von selbst regelt. Schon gar nicht kurzfristig. Ne? Also Versuchszeitraum 2 Jahre. Dann sind die Bodenfunktionen einigermaßen wiederhergestellt, die strukturelle Integrität eben nicht. Und das zeigt uns, dass alles an physikalischer Krafteinwirkung, die wir auf unsere Böden ausüben, eben wirklich auch zu einer nachhaltigen, das ist ja tatsächlich nachhaltig im landwirtschaftlichen Kontext, denkst du normalerweise von Vegetationsperiode zu Vegetationsperiode. Wenn du dann so eine Schadverdichtung reinkriegst, ist das ganz einfach gelaufen an der Stelle. Ne? Also die Bodenfunktionen werden vor dem zeitlichen Hintergrund nachhaltig geschädigt. Es gibt im landwirtschaftlichen Kontext dann keine Möglichkeit, dass kurzfristig den Boden wieder regeln zu lassen, sage ich mal. Dafür ist einfach die Zeit nicht da. Deswegen muss man da entsprechend sensibel bleiben. Und deswegen im landwirtschaftlichen Kontext ist da Innovation ganz wichtig. Reifendruck reduzieren, hast du schon gesagt. Aber auch im Baugeschehen. Ja, also wenn Strommasten gebaut werden, der Klassiker, dann stehen die typischerweise oder in vielen Fällen auf dem Acker. Die stehen auch im Wald rum und so. Und da werden kurzfristig Baustraßen gebaut, die eben für Schwerlastverkehr ertüchtigen. Und da muss man immer aufpassen, wie ist der Boden dort beschaffen? Hat der eine hohe Verdichtungsempfindlichkeit tatsächlich? Ja, nein, vielleicht. Und wie gestalte ich dann zum Beispiel diesen Wegebau? Das hat man nicht auf dem Schirm, wenn man damit nicht arbeitet. Ich arbeite da gerade zufällig mit und wir beraten da wirklich Unternehmen, wie sie am besten ihren Wegebau gestalten, um diese Schadverdichtung so gering wie möglich zu halten. Man kann es nie, jede Auflast, ne, die du auf den Boden aufbringst, führt natürlich zu einer Verdichtung. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber dieses Ausmaß so gering wie möglich zu halten, das ist, glaube ich, das, worauf es hinauslaufen sollte. Ganz schön ernüchternd, oder?
Ja, es ist halt aber auch, du kannst es ja nicht vermeiden. Also es gehört ja dazu.
Ja.
Also, wir brauchen es ja alles. Also es ist ja, kommst ja nicht drum herum. Das heißt, es geht ja einfach nur darum, die Auswirkungen besser zu verstehen und so besser irgendwie angepasster zu arbeiten, finde ich.
Genau. Und es gibt aber auch einen Lichtblick, das hatte ich ja angekündigt. Keller hat mit seinen Kolleginnen und Kollegen, also in der Arbeitsgruppe scheinen sie sich häufiger mit Bodenphysik zu beschäftigen, noch ein zweites Paper geschrieben. Das habe ich mal in die Shownotes geknallt. The benefit of using excess materials for soil stress reduction depends on the material's properties and vehicle mean ground pressure. Das ist ein sehr eingängiger Titel. Und ohne das jetzt detailliert besprechen zu wollen, in diesem Paper werden zum Beispiel tatsächlich diese Schutzwirkungen verschiedener Materialien, die eben präventiv gegen Bodenverdichtung eingesetzt werden, einmal gemessen und tatsächlich auch bewertet. Ne? Und das ist vielleicht so ein kleiner Lichtblick. Also wir sind mittlerweile im Wegebau nicht mehr nur auf diese Stahlplatten angewiesen oder auf die Schotterung, sondern es gibt wirklich innovative Materialien, also zum Beispiel so Holzkompositmatten und natürlich auch Zeug aus Plastikverbundstoffen und so, die entwickelt worden sind und die eben diesen Auflastdruck auch noch signifikant in der Lage sind zu reduzieren. Ich gehe da jetzt, wie gesagt, nicht detailliert drauf ein, aber da wird geforscht, da wird viel gearbeitet. Und wir haben, glaube ich, eine ganz gute Perspektive, dass wir diesen Schwerlastverkehr und die Auflastdrücke auf die Böden durch solche Materialien noch weiter reduzieren können. Das ist ja vielleicht ein guter Lichtblick, Laura, oder?
Fühlst ja, das ist super.
Lichtblick, ja.
Jetzt, wo du es auch gesagt hast, ja, habe ich in echt ja auch schon mal gesehen.
Ja, echt?
Ja, ja.
Bei dir in Oldenburg?
Mhm.
Ja. Manchmal sieht man ja, das.
Als sie hier diese Gasleitung gemacht haben.
Ah, ja. Ja, die Leute.
Und jetzt erst fällt es mir, ich habe es sonst... Ja, bin ich dran vorbeigelaufen jeden Tag, aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder auf, ja, dass es das gibt.
Wie haben sie das gemacht? Mit Stahlplatten? Oder?
Ja.
Ja. Das ist so der Klassiker.
Also auch,
ne?
Ja.
Aber die kannst du eben auch nicht immer verwenden. Kleine Anekdote aus der Praxis. Weil es gibt ja...
Ja, die haben ja da quasi einen richtigen Weg geschaffen.
Mhm, genau.
Also das heißt, weiß gar nicht, ob nur Stahlplatten darunter, aber auf jeden Fall so ein Vlies oder so ein Textil.
Ja.
Wie Plastik sah das aus, dann eine Sandschicht auf jeden Fall oben drüber und dann war das wie so ein langer Sandweg.
Ja, genau, so wird es gemacht. Da wird ein Vlies oder Geotextil drunter gelegt und dann kommen da die Platten drauf. Weil, das hat man auch schon beobachtet, wenn man, das haben sie früher gemacht, haben sie die Platten einfach auf die Bodenoberfläche gelegt. Und wenn das aber ein Oberboden ist, der jetzt zum Beispiel einen relativ hohen Tonanteil hat und also plastisch gut verformbar ist, dann hast du ein Niederschlagsereignis, dann fährt da Schwerlast drüber, weil die denken, das geht schon, sind ja Lastverteilplatten. Und dann drückt sich diese Lastverteilplatte schön in den Boden rein und der Boden quetscht sich außen so drumherum, wie so eine Wurst, ne? Und schließt so die Platte ein, dann wird's wieder trocken. Das heißt, der Boden trocknet fest und dann kriegst du diese Stahlplatte dann nicht mehr raus. Da musst du mit dem Kran anrücken und musst da diese Stahlplatte wieder rausziehen oder Leute müssen die ausgraben und so. Das hat es alles schon gegeben, ne? Deswegen, da ist immer Innovation dabei. Laura, fühlst du dich jetzt gut über Bodenverdichtung aufgeklärt, über Schadverdichtung, Auswirkungen und auch ein bisschen Lichtblick?
Fühlst du gut? Tatsächlich schon, ja.
Das ist schön. Das freut mich. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt und seid in der Lage, unsere tolle Quizfrage zu beantworten. Wir gestalten jetzt immer eine Quizfrage zur Folge. Da habe ich mir wirklich eine ganz besonders fiese Frage an der Stelle überlegt. Findet ihr dann in den sozialen Medien, also auf Instagram und LinkedIn auf jeden Fall. Schaut mal, ob ihr das entsprechend beantworten könnt und was gelernt habt. Was ich entschieden habe, was ihr lernen sollt. Ist eigentlich auch ein bisschen schwer. Eigentlich müsste man mehrere Fragen definieren und dann eine Punktzahl ermitteln, ne? Bei euch in der Klausur.
Bitte? Punktzahl ermitteln?
Ja, man müsste eigentlich den Leuten die Chance geben, mehrere Fragen zu beantworten und dann eine Gesamtpunktzahl zu erreichen. Dann kriegen sie eine Note oder so.
Ja.
Das ist jetzt eine Frage. Okay.
Kannst du auch machen.
Ja. Ja, das ist immer die Gelegenheit für uns auch mal Danke zu sagen. Und die Vera hat uns was in den Hut geworfen und schreibt dazu. Hallo Christoph, der Podcast hat mir beim Lernen für die Bodenkundeprüfung sehr geholfen. Vielen Dank dafür. Das geht runter wie Öl, sage ich dir.
Ja, das ist wirklich sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, Vera.
Ja, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Bodenkundeprüfung. Willst du nicht auch mal Lehrbuchfolgen machen, Laura? Dann kommst du vielleicht auch in den Ding.
Krieg ich auch mal Lob, ne? Und Komplimente, ja.
Ey, ich gebe dir ja genug Lob und Komplimente. Ständig, da kannst du dich nicht beschweren, oder?
Nein.
Sehr gut. Sehr schön. Aber so wie Laura mir permanent Feedback gibt, könnt ihr das natürlich auch tun. info@zollkast.de ist da die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Darüber hinaus sind wir auf so verschiedenen sozialen Plattformen aktiv. Die Links dazu findet ihr im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert uns doch auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns einfach noch sichtbarer zu werden und auch in Zukunft gegen Bodenverdichtung im wissenschaftlichen Kontext vorzugehen. Laura, es war mir ein inneres Fest, wieder mit dir diese Folge zu gestalten. Nämlich Zollkast Folge 189 vom 22. April 2026. Und jetzt sag mal Tschüssi.
Tschüssi.
Der Zollkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.